Terroranschläge haben unterschiedliche Ziele, auch unterschiedliche Hintergründe, zwei Dinge aber dennoch gemeinsam. Sie werden nahezu ausschließlich von Männern verübt, oft von sehr jungen Männern. Und diese Täter eint ein Motiv: Hass. Dieser Hass entwickelt sich oft ganz unbemerkt bei Ihnen zu Hause im Kinderzimmer. Das sagt der Terrorismusexperte Dirk Labs. Über den Prozess der Radikalisierung hat er Filme gemacht, wie Die Fremden im Paradies oder zuletzt den Dokumentarfilm Worldwide Hate. In seinem neuen Buch Armee der Einzeltäter berichtet Dirk Labs, wie sich junge Männer online radikalisieren. Schönen guten Morgen, Herr Labs.
Guten Morgen, Frau Weber, hallo.
An diesem Wochenende erst wollte ein 31-jähriger Angehörige der US-Regierung töten in Washington. Aktuell sieht es so aus, wir wissen da mit Sicherheit noch nicht alles, als sei er ein Einzeltäter gewesen. Ist das ein Beispiel für das, was Sie in Ihrem Buch ausführen?
Ja, das ist es durchaus. Also wir müssen natürlich aufpassen, wie Sie es schon sagen. Vieles ist ja noch nicht bestätigt, aber wir wissen, der Mann ist 31 und hatte eine große Affinität immer noch zu Videospielen, hat auch Videospiele selber programmiert, hatte auch so einen Hang zu Comics und Mangas, hatte sowas, man kann ja seine Online-Präsenz ein bisschen nachverfolgen, hatte immer noch sowas Kindliches und hat dann irgendwann diesen Drang entwickelt, ich muss jetzt handeln, hat das auch online gepostet, niemand macht was, nur ich. Und das ist so eine relativ klassische Entwicklung von diesen Tätern, mit denen wir es aktuell häufig zu tun haben.
Jetzt kenne ich jede Menge Männer oder Jungs, die gerne Online-Spiele spielen, die Comics oder Manga lesen. Gibt es sowas wie einen typischen Verlauf für eine extreme Radikalisierung und reichen diese Hobbys dafür schon aus?
Ja, den gibt es. Und man muss natürlich klar sagen, wir reden natürlich immer noch von Einzelfällen. Ne? Das muss man immer wieder betonen. Und ich will auch jetzt niemanden Angst machen. Aber wenn man sich die Fälle anguckt, das hat mich selber auch gewundert. Ich war so ein bisschen skeptisch und dachte, naja, diese neuen digitalen Täter, ist das nicht nur ein neuer Hype? Aber wenn man sich wirklich auch die letzten 20 Jahre die Einzeltäter anguckt, dann geht es meistens so los, dass sie sehr früh sehr viel online sind und Videospielen. Und zwar alle Attentäter, ob das jetzt Christchurch in Neuseeland ist oder der Attentäter von Halle, der Attentäter von München, diverse Attentäter in den USA. Also extrem oft online, extrem viel in Chatrooms unterwegs und extrem viele Gewaltspiele. Das ist einfach, sind einfach mal die Fakten. Sehr isoliert und dann irgendwann das Gefühl der Familie, sie kommen an diese Kinder nicht mehr ran. Also sie kommen von der Schule, setzen sich vor den Rechner und sind eigentlich nicht mehr ansprechbar. Jetzt fallen wahrscheinlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer, wo auch immer sie sind, sagen, oh mein Gott, das könnte theoretisch auch mein Kind zutreffen. Das heißt natürlich nicht, dass es notgedrungen so schlimm enden muss, aber es ist sozusagen schon mal, also diese Intensität ist schon mal an sich ein Problem.
Was macht denn Jungs so empfänglich für Online-Hassbotschaften, für extremes Denken oder andersrum gefragt, wieso sind Mädchen dafür nicht so empfänglich?
Also ich glaube erstmal, dass wir wissen ja auch nicht zuletzt seit Corona, dass auch Mädchen Probleme, mehr psychische Probleme bekommen haben, wenn wir an Magersucht und so weiter denken. Bei den Jungen äußert sich das so, das ist mir auch aufgefallen, dass die Probleme eben vor der Pubertät schon auftreten. Also Jungs werden mit 10, 11, teilweise noch jünger online mit Sachen konfrontiert, die sie gar nicht verstehen können. Also mit extremer Gewalt, mit extremem Hass, also auch der Umgangston, um das jetzt mal so zu sagen, online und auch schon seit 25 Jahren, das ist nicht neu, ist derart verrückt. Rot, das macht was mit vor allem Kindern, die nicht so gefestigt sind, weil wir reden hier von Kindern, ja, nicht von Erwachsenen. Und das prägt die. Also bevor sie überhaupt in der Pubertät sind, haben diese Fälle, über die wir reden, schon ein Problem mit ihrer Männlichkeit und versuchen das dann zu kompensieren. Und man stachelt sich online eben immer wieder auf. Du redest doch nur, du machst doch nichts. Und so kann sich das dann eben hochschaukeln. Natürlich nicht bei allen, aber eben bei diesen Fällen, über die wir reden.
Jetzt ist schon das Stichwort Männlichkeit gefallen. Viele von Ihnen werden die Miniserie Adolescence gesehen haben, recht beklommen. Wir schauen dazu, wie ein Junge, ein Kind noch, muss man sagen, in die Inselszene rutscht, zum Frauen-, zum Mädchenhasser wird und darüber auch zum Mörder. Was passiert da in den Netzwerken? Wieso fällt es männlichen Menschen heute schwer, Zurückweisung oder Liebeskummer zu ertragen? Das ist ja ein Phänomen, das überhaupt nicht exklusiv männlich ist.
Nee, das stimmt. Und wie gesagt, es geht eben sehr früh los. Und wenn man sich die Struktur der Kommunikation anguckt, also ich beschäftige mich seit über 25 Jahren mit Terrorismus. Früher war das eben, oder es gab immer Einzeltäter, aber es gab mehr so Gruppen. Da lief das über eine Brüderschaft. Da hat man füreinander mehr oder weniger auch gemordet. Aber wenn man sich diese neuen Fälle anguckt, dann ist es wirklich so, dass es nur noch ums Niedermachen geht. Es ist wirklich, also wenn man sich das so durchliest, wie die miteinander umgehen, wird so niedergemacht und irgendwann passt man sich an. Es geht nur darum, den anderen fertig zu machen, zu beleidigen und am besten so, also es gibt auch keine Grenzen relativ schnell, wie man jemanden beleidigt. Und das ist schon mal das erste Problem. Das prägt diese jungen Menschen. Das unterschätzen wir extrem, glaube ich.
Gibt es Games oder Apps, die Sie für besonders gefährlich halten, wo man als Eltern oder Erziehungsberechtigte vielleicht besonders wachsam sein sollte?
Ja, die schlechte Nachricht ist, dass es überall gefährlich ist. Also wir konzentrieren uns jetzt ja auch im Zuge der Diskussion über die Social Media, sogenannte Social Media Verbot, dann auf bestimmte Plattformen, Instagram, TikTok, es ist überall, Roblox, Minecraft, die Spieleplattformen sind extrem problematisch zum Teil. Wenn man Steam nimmt, sagt den meisten Leuten, die keine jungen Kinder haben, nichts, aber das ist eine der wichtigsten Spieleplattformen der Welt, unglaublich lukrativ und da sind eigentlich fast alle Attentäter, auch der jüngeren Zeit, unter anderem der Mörder von Charlie Kirk, in den USA extrem aktiv gewesen. Mhm. Dort trainieren sie, dort finden sie andere, dort diskutieren sie in teilweise rechtsextremen Chatgroups und es ist, wenn ich das jetzt mal so salopp sagen darf, der absolute Irrsinn, dass da nichts passiert.
Das sagt der Terrorismusexperte Dirk Labs. Die potenzielle Radikalisierung ist überall anzutreffen, sagt er. Und wie ihr zu begegnen wäre, das besprechen wir nach dem nächsten Song. Besten Dank bis hier. Natürlich lässt sich auch übers Briefmarkensammeln ein schöner Song machen. Hier bewiesen von Felben mit Philatelie. Vorher aber sprachen wir über die Armee der Einzeltäter. Das ist der Buchtitel von Dirk Labs, dem Terrorismusexperten. Ich sprach mit ihm eben darüber, wie Online-Radikalisierung von Jungs, von Heranwachsenden vonstatten geht. Willkommen nochmal, Herr Labs.
Hallo.
In Ihrem ersten Kapitel beschreiben Sie dem Leser den Radikalisierungsprozess von Andrew, der lebt in einer Kleinstadt in der Nähe von Boston und der ist 11, als er anfängt, im Kinderzimmer rechtsextremen Hass zu konsumieren. Seine Schwester versucht, ihn rauszuholen aus diesem Denken, erfolglos und 7 Jahre später, also als junger Mann, wird er erschossen von einem ebenfalls radikalisierten WG-Mitbewohner, der kurz vorher zum Islamismus rübergewandert ist. Sie haben mit Andrews Schwester gesprochen, die Ihnen gesagt hat, sie habe eher damit gerechnet, dass die Gewalt irgendwann mal von ihrem Bruder ausgehen würde. Können Sie den Punkt ausmachen, an dem seine Schwester oder andere Angehörige, andere ihn hätten zurückholen können?
Naja, sie haben es ja versucht. Ne? Sie hatten ja auch große Angst vor ihnen. Das fand ich besonders eindrucksvoll, wenn die eigenen Familienmitglieder Angst vor dem Kind oder dem Bruder bekommen. Man hat wirklich auch eine Soldatenfamilie, man hat ihn sogar zur Fremdenlegion geschickt. Also man hat nichts unversucht gelassen. Man hat es aber nicht geschafft, weil man die Schwester schon sehr früh das Gefühl hatte, der meint, dieser Hass war so intensiv und so ernst und hat alles konsumiert, dass man den ernst nehmen muss. Zusätzlich ist es in den USA natürlich so, dass Andrew sehr leicht an Waffen herangekommen ist und exzessiv geschossen hat. Das ist natürlich dann eine Mischung, das macht es dann noch dramatischer. Und der Fall war für mich so eindrucksvoll, weil die Familie wirklich über sieben Jahre versucht hat, Andrew da rauszuholen aus diesem Sumpf, viel probiert hat und es hat eben nicht geklappt und ich beschäftige mich eben auch sehr, sehr lange mit Deradikalisierung und was unterschätzt wird, glaube ich, auch wenn man es gibt ja nicht nur militante Extremisten, sondern auch andere Extremisten, es wird unterschätzt, wie aufwendig dieser Prozess ist, selbst wenn man es versucht, jemanden zu deradikalisieren. Das ist ein sehr, sehr großer Aufwand und es gibt keine Erfolgsgarantie.
Also diese Geschichte von Andrew, die macht ja nun nicht gerade Mut. Können Sie uns denn Geschichten erzählen von erfolgreicher Deradikalisierung?
Ja, ich habe auch einige Aussteiger getroffen für das Buch und für die Serie, die es also geschafft haben, mit Hilfe meistens. Es geht eigentlich nicht ohne Hilfe, mit einer Organisation oder mit Mentoren, die einen rausholen, die auch dann irgendwann gesehen haben, es geht so nicht weiter. Das endet dann wirklich eventuell mit einem Anschlag. Und die sind zwar immer noch ein bisschen wackelig, aber die haben es halt eben geschafft. Aber es ist ein großer Aufwand und wir müssen quasi auch als Gesellschaft dann helfen und jetzt nicht irgendwie Programme zusammenstreichen, die ist ja auch egal, ob ich jetzt Islamist bin, Rechtsextremist oder sonst was, sondern man diesen Menschen hilft, aus diesem Irrgarten, der es ist, wieder rauszufinden.
Wir sprechen im Programm in der Tagesaktualität immer wieder von männergemachter Gewalt, weil sie passiert. Trotzdem ist es ein Problem, finde ich, wenn wir Jungs stets als tickende Zeitbomben betrachten und irgendwie auch so ansprechen. Wie sieht denn Ihrer Ansicht nach ein angemessener Umgang aus mit diesen Taten und Befunden?
Naja, wir müssen immer differenzieren. Das gilt ja für alles. Ne? Das ist ja leider bei anderen Problemfeldern auch abhanden gekommen. Es wird ja sehr pauschal, nehmen wir mal das Thema Migration, selbst wenn wir unsere Bundesregierung angucken, sehr pauschal geurteilt, dass es eben verfehlt. Aber man muss trotzdem sagen, es ist wie beim Tabak, nicht jeder, der raucht, kriegt Krebs, aber Tabak ist sehr gefährlich. Und so ist es eben dieser Online-Szene auch. Nicht jeder Junge, der sich da aufhält, wird gewalttätig. Es gibt der überwiegende Teil ist natürlich unproblematisch, aber Fakt ist auch, dass diese Räume toleriert werden. Das wäre so, als wenn ich Mobbing sehe auf dem Schulhof oder sonst wo und ich mache halt nichts. Ich mobbe vielleicht nicht selber, ich mache halt nichts. Und ich glaube, das ist das Problem, dass wir gesellschaftlich dieses Pauschalisieren genauso akzeptieren wie diese Räume, gerade online, wo dieser unfassbare Hass heranwachsen kann. Wir uns dann wundern, dass das irgendwann in Gewalt umschlägt. Das ist das Problem. Und da müssen wir eine Differenzierung finden.
Die Plattformbetreiber profitieren ja natürlich von diesem extremen, sehr zugespitzten Traffic, haben entsprechend auch überhaupt kein Interesse daran, ihr Geschäftsmodell zu ändern. Wo müssten wir denn ansetzen, um das Problem trotz dieser Plattformlogiken zu entschärfen oder wenigstens anzugehen? Wenn ich Ihnen zuhöre, denke ich, das ist total aussichtslos.
Nee, also das wollen die natürlich, Sie sagen es in der Frage, ist ja die Antwort angelegt, natürlich müssen wir mit den Plattformen, also so eine Plattform wie Steam zum Beispiel, diese Videoplattform, einer der reichsten Männer, der in der Branche, der glaube ich 7 Superjachten hat, der Besitzer und nichts macht, um diese Plattform sicherer zu machen, das ist inakzeptabel. Das müssen wir uns als Gesellschaft nicht gefallen lassen. Das gilt auch für X, das gilt auch für Instagram, das gilt für TikTok, für alles. Jetzt immer nur über die User zu reden, sprich in dem Fall über die Kinder und über Social-Media-Verbot, ja, nein, das ist so, als wenn man über die kleinen Drogen-User redet, aber nicht über die Kartelle. Und da passiert ein bisschen was auf EU-Ebene, aber das ist natürlich eine so hart geführte Debatte, wenn wir in die US-Regierung denken, ja, da wird ja gleich so das große Zensurkeule geschwungen und so. Aber da müssen wir durch, wir müssen diesen Kampf endlich annehmen. Es geht ja nicht nur um, Anführungsstrichen, nicht nur um Terror, sondern auch um politische Macht, die uns eben weggenommen wird, wenn wir uns nicht wehren. Und irgendwann kann man da wirklich nichts mehr machen. Aber der Punkt ist noch lange nicht erreicht.
Sagt Dirk Labs. Er ist Autor des Bandes Armee der Einzeltäter, wie sich junge Männer online radikalisieren und zur tödlichen Gefahr werden. Dieser Band ist bei Heyne erschienen, hat 320 Seiten und je nachdem, in welcher Darreichungsform Sie ihn kaufen, kostet er zwischen 18 und 20 Euro. Herr Labs, haben Sie vielen Dank.
Dankeschön.